Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs und Johannes. Die Welt des Wasserstoffs, die ist heute nochmal wieder besonders schön, am schönsten ist ja auch die Hydrogen Bar ja immer dann, wenn wir Freunde und alte Bekannte hier zu Besuch haben, und heute ist es wieder mal soweit und der Fall.
Ja, genau. Hallo Martin, wir freuen uns hier einen alten Bekannten bei uns zu Besuch zu haben. Werner Tilmitz ist heute da. Hallo Werner.
Hallo Werner,
grüß dich. Hallo, dass du wieder die Zeit gefunden hast. Du warst ja schon mindestens einmal oder zweimal.
Ich glaube, wir haben zweimal, glaube ich.
Insofern, es wird Zeit für den dritten Besuch und es freut uns, dass das heute geklappt hat.
Ja, freut mich auch, und ich als Rentner habe ja Zeit.
Ja, genau. Nee, das passt super. Und bevor wir ins Thema starten, vielleicht kurz so ein bisschen so der Hintergrund, die Geschichte, auch warum du jetzt heute wieder hier bist. Der ist natürlich halt einmal, weil du immer herzlich willkommen bist an der Hydrogen Bar natürlich, das ist der Hauptgrund. Aber der zweite Grund ist auch, und das freut uns natürlich dann immer auch ganz besonders, weil du uns ja auch regelmäßig ja Feedback auch zu unseren Folgen immer schickst und auch deine Einschätzung und deine Expertise mit uns teilst. Und so auch, ja, das eben ja auch getan hast zu den Folgen oder Episoden, die wir so Ende 2025 ja veröffentlicht haben, wo wir ja unter anderem auch mal diese Veröffentlichungen von Michael Liebreich ja diskutiert haben, der ja, ja, alle wissen logischerweise, die diesen Podcast anhören, jetzt nicht der allergrößte Freund der Wasserstofftechnologie ist, wenn man das so sagen kann. Und dazu hast du uns, ich glaube per E-Mail war es ja seinerzeit, Werner, hast du uns eben ja Feedback zukommen lassen, was uns sehr gefreut hat. Und ja, jetzt unter anderem eben zu diesem Thema wollen wir heute sprechen, wollen aber nicht nur jetzt über die alten Kamellen sprechen, sondern natürlich auch über neue Dinge. Es gibt ein neues Buch von dir zum Beispiel, da müssen wir unbedingt drüber sprechen. Und auch einige weitere Sachen, die wir uns vorgenommen haben. Aber zuerst vielleicht, wer vor einigen Jahren jetzt die ersten Folgen mit dir zusammen, warum auch immer, noch nicht gehört hat. Vielleicht gibt es jetzt einige Leute tatsächlich, denen der Name Werner Tilmitz nichts sagt. Man kann sich zwar eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht gibt es irgendwelche Leute, die dich nicht kennen. Von daher, wenn du so nett wärst und vielleicht halt ganz kurz ein paar Sätze drauf verwenden würdest, wer du bist und wo du herkommst und warum du jetzt hier schon zum wiederholten Male mit uns an der Hydrogen Bar sitzt.
Genau, nee, sag mal, ich gehöre jetzt zum alten Eisen, dem berühmten, und kann eben auf, ja, sagen wir mal, rund 40 Jahre Erfahrung zurückschauen in diesen ganzen Themen. Also habe 40 Jahre lang Batterien, Wasserstoff, Brennstoffzellen, Energiethemen eigentlich über 40 Jahre gemacht. Habe mal in meiner Jugend in München studiert, an der TU München, habe dort in Elektrochemie promoviert. Also die Basis, wenn man so will, all dieser Themen war dann aber 20 Jahre in der Industrie. Habe da sehr viel in sehr viel verschiedenen Branchen, von der Autoindustrie über Start-up-Unternehmen, über Chemieindustrie, die unterschiedlichen Kulturen kennengelernt, und war dann die letzten 14 Jahre, war ich Vorstand beim Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung in Ulm und war dort für die ganzen Batterie- und Brennstoffzellenaktivitäten verantwortlich. Und habe da wiederum auf der einen Seite sehr, sehr, sehr enge Kooperation mit der Industrie gehabt und genau gewusst, was sie machen und was sie auch nicht machen, aber auch gleichzeitig einen starken Einblick in die Politik gehabt. Habe Brüssel und Berlin ganz stark und auch natürlich die Länderregierungen erlebt. Und insofern habe ich so die ganze Palette mal in meinem Leben mitgemacht und bin jetzt seit 7 Jahren im Ruhestand und mache nur noch das, was mir Spaß macht.
Super.
Das ist sehr schön. Unter anderem hast du gesagt, du denkst nach über den Status der Welt und Deutschlands gerade in dem Bereich Wasserstoff, Batterien. Was würdest du denn jetzt mit deiner ganzen Erfahrung sagen und der Muße, die du hast, wie geht's dem, ja, dem Wasserstoffpatienten.
Das ist schon mal das komplett falsche Wort, Wasserstoffpatient.
Ja, wir müssen ja hier ein bisschen dich triggern, dass du diese Meinung sagen kannst.
Ja, aber sag mal, das passt wunderschön so in meine Wahrnehmung rein, die da heißt, wenn man das liest, was heute in den Medien veröffentlicht wird, in sozialen Medien, aber auch in den Fernsehen oder sowas, was da über diese ganzen Energiethemen, das ist nicht nur Wasserstoff, aber eben auch Wasserstoff, was Forschungsinstitute an Studien rausposaunen, was so der öffentliche Mainstream ist, zu diesem ganzen Thema Energie- und Mobilitätswende, dann muss ich sagen, dass 90% aller Leute, die darüber reden, keine Ahnung haben, über was sie reden. Die haben es einfach ganz fundamental nicht verstanden. Und jetzt ist es für mich ja so, dass ein Politiker oder ein Journalist, der muss ja nicht die Details verstehen, der muss ja kein Experte sein. Der muss nicht den Hintergrund haben, den wir haben aus der beruflichen Sicht, aber er muss, sagen wir mal, irgendwo ein paar kritische Fragen stellen können. Mhm. Und das tun die nicht. Und was aber für mich eigentlich das Schlimmste ist, muss ich ehrlich sagen, weil die sind ja, diese Leute sind ja darauf angewiesen, was ihnen die Experten sagen.
Ja.
Und das Experten sind natürlich die renommierten Forschungsinstitute, aber doch auch Leute, die sehr prominent in der Industrie was von sich geben. Und wenn diese Experten dann sagen, Wasserstoff ist blöd und macht keinen Sinn und das Dümmste, was man tun kann, und die wiederholen das alle, dann ist es wirklich aus meiner Sicht sehr, sehr nachdenklich, die Zeit, in der wir leben. Auch wenn in der Industrie dann, das war ja damals die Zeit vom Herbert Diess, VW-Vorstand, da gesagt hat, Wasserstoff ist blöd und hocht doch auf die Experten, dann hat er da einfach einen ganz grandiosen Fehler gemacht und der dann einfach für uns volkswirtschaftlich sehr, sehr, sehr schädlich ist.
Woher kommt denn diese Meinung, denkst du, dass... Als erstmal könnte man sich ja denken, ja, was haben jetzt die Leute eigentlich halt gegen Wasserstoff? Zunächst mal jetzt gerade, auch wenn man vielleicht starker Befürworter und Verfechter jetzt halt der Energiewende ist oder auch Verfechter des Klimaschutzes, kann einem doch erstmal wahrscheinlich jedes Mittel recht sein, sozusagen, und dann nimmt man doch alles, was man kriegen kann.
Genau.
Woher kommt es denn eigentlich, dass diese Haltung nicht vorhanden ist?
Das ist eine ganz spannende Frage, die mir auch immer durch den Kopf geht. Also mal, wenn ich zurückdenke in meiner Zeit, wo ich dann, damals habe ich ja die NOW gegründet mit den Kollegen zusammen und war dann über viele, viele Jahre Vorsitzender vom NOW-Beirat und wir hatten viel Diskussion mit der ganzen Branche, mit allen Leuten. Und was wir nie gemacht haben in dieser ganzen Zeit, wir haben nie negativ über Batterien geredet. Wir haben da immer positiv und gesagt, das ist komplementär, das ergänzt sich. Und was interessant war, dass dann plötzlich, wie das hochkam mit den Batterien und getrieben natürlich auch von Tesla, dann plötzlich die Leute anfingen, dann gegen Wasserstoff zu schießen, was ich nie verstanden habe so richtig, warum die so massiv da dagegen schießen. Beim Konzernchef kann ich mir es nur vorstellen, dass er versucht, seine Leute in die richtige Richtung zu schieben, mit aller Gewalt, was bei so einem großen Konzern immer schwierig ist. Aber generell sollte man eigentlich offener sein und die Sache einfach fundiert. Wir sind ja alle intelligente Leute, sollte man es einfach mal ein bisschen fundiert betrachten und die Zusammenhänge verstehen. Und vielleicht einfach zu den Zusammenhängen, was vielleicht auch ein bisschen ein Grund ist für diese großen Missverständnisse und falschen Informationen, ist, wir als Gesellschaft insgesamt, wir haben uns alle ja daran gewöhnt, der Strom kommt aus der Steckdose. Und Benzin von der Tankstelle. Und das ist super. Also wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken machen, wo kommt eigentlich unsere Energie her. Die ist immer da und wenn sie mal zu teuer wird, dann schimpfen wir auf die Regierung. Aber ansonsten leben wir im Wohlstand und sind richtig verwöhnt. Und was hinter der Steckdose passiert oder was hinter der Zapfsäule passiert, versteht eigentlich heutzutage gar niemand mehr. Und darum ist es für mich eigentlich sehr wichtig, sich mal als allererstes, wenn man über das Energiesystem der Zukunft nachdenkt, einfach sich so ein grobes Bild über das Energiesystem von heute zu machen. Und da ist es ja so, dass heute unsere Energieversorgung global zu 85% auf fossilen Energien basiert. Mhm. Also 85% global, in Deutschland sind es knapp 80%. Also das geht auch unter in den öffentlichen Diskussionen, wo dann immer gesagt, oh, jetzt haben wir mal irgendwie 65% oder 60% erneuerbare Energien. Das geht ja, aber nur um den Strom.
Ja, genau.
Und diese ganz, ganz, ganz großen Mengen, jetzt 1000 Terawattstunden Erdöl, die wir in Deutschland verbrauchen, da redet niemand drüber.
Mhm.
Und das muss man sich einfach mal bewusst sein, dass 80% eben fossil sind heute in der Energieversorgung. Und da wollen wir in relativ kurzer Zeit, also in 20 Jahren, weg davon. In nur 20 Jahren aber weg, was unglaublich anspruchsvoll ist, was niemand so richtig versteht, wie kann man das eigentlich machen in 20 Jahren, so eine gigantische Änderung. Und dann muss man sich eben klar werden, auch nochmal ein ganz simples Thema, was auch irgendwie sich die normalen Leute nicht so richtig vorstellen können, wenn sie einfach zur Zapfsäule fahren. Ich kann heute die fossilen Energien, die werden tagtäglich rund um die Uhr importiert nach Deutschland. Also über Pipelines, über Tanker, mit LKWs und sowas. Und die warten dann an der Tankstelle darauf, bis wir sie brauchen. Und dann füllen wir es auf und haben sie im Tank drin und können sie dann nutzen. Also diese flüssigen Energieträger sind ja unglaublich einfach zu transportieren und zu lagern. Das ist was mit dem Strom bei weitem nicht so einfach geht. Wir freuen uns zwar über tolle Batterien, was ja wirklich gut ist und dass sie günstig sind, aber der Unterschied zwischen einer Batterie und einem Öltank oder einem Benzintank, das sind Welten da dazwischen. Und das sich bewusst zu machen, glaube ich, ist mal der erste ganz große Punkt. Also die Erneuerbaren, und da ist es ja so, dass wir, glaube ich, hoffe ich, auch halbwegs einen Konsens haben, dass die dominanten erneuerbaren Energien der Zukunft nur Sonne und Wind sein können. Also prima die Sonne und dann auch noch Wind. Und dann gibt es eben noch ein bisschen was mit Wasser und Biomasse oder sowas, aber ganz dominant steht die Sonne vorne dort als Energiequelle, die auch, da gibt es so viel Sonnenenergie auf der Welt, dass wir ein Mehrfaches des heutigen weltweiten Energieverbrauchs über die Sonne abdecken könnten. Also das sind einfach so ganz prinzipielle Grundlagen. Da geht es nicht um Glauben und Strategie oder sowas, sondern das sind einfach Fakten, die da sind. Das ist für mich einfach mal so der eine Block, wo glaube ich, wir alle, die jetzt auch in der Öffentlichkeit aktiv sind, den Leuten das bewusst machen müssen. Und da geht es nicht um Glauben oder nicht Glauben, sondern wirklich, das sind einfach ganz, ganz klare Fakten, so wie heute die Welt funktioniert, die Energiewelt funktioniert. Und dann kommt noch eine zweite dazu, wenn wir also so weit sind und sagen, ja, wir brauchen die Sonnenenergie und die Windenergie, dann müssen wir uns noch ein zweites Prinzip klar machen, was irgendwie auch in den Köpfen vergessen worden ist. Und zwar das Prinzip, dass die Erde eine Kugel ist.
Das ist okay.
Also es ist keine Scheibe, wie es früher mal war, sondern es ist eine Kugel, die sich dreht. Und das Drehen heißt, wir haben Tag und Nacht. Und die Achse verschiebt sich auch noch. Das heißt, wir haben Herbst, Winter, Sommer, Frühling und Sommer. Also wir haben die Jahreszeiten einfach, weil sich das alles dreht. Und wir haben ja jetzt sind wir kurz vor der Sonnenwende. Es ist ziemlich lang dunkel und ziemlich kurz hell. Und Sonne scheint fast nie. Und das hängt einfach mit diesen Naturgesetzen zusammen, dass sich die Erde dreht. Und da dazu gehört eben, dass wir jetzt in den Wintermonaten, was eigentlich ein Winterhalbjahr ist, wenn man es genau nimmt, wir sehr, sehr wenig Sonnenenergie haben und ganz oft auch keinen Wind haben. Es sind eben diese beliebten Hochdruckwetterlagen, die wir bei uns haben, wenn ganz Deutschland unter einer dicken Nebeldecke steckt und auch kein Wind weht an der Küste, da haben wir auch keinen Wind. Und das sind eben so grundlegende Sachen, die man verstehen muss. Und auf der anderen Seite gibt es Regionen, wo dann diejenigen, die sonnenhungrig sind, dann jetzt in den Weihnachtsferien hinfahren. Das sind dann die Wüstenregionen, wo man dann zum Schwimmen gehen kann, wenn man den Winter hier nicht aushält. Und in diesen Wüstenregionen, da gibt es halt einfach unglaublich viel günstigen Sonnenstrom. Der unglaublich billig ist ja so, ihr kennt das, ich glaube in der Öffentlichkeit ist es, glaube ich, nicht so bewusst, dass ja in diesen Wüstenregionen, ob das jetzt in Australien ist oder in der Mongolei ist oder jetzt auf der arabischen Halbinsel, da werden Gigawatts nach Gigawatts an Photovoltaikanlagen installiert. Heute, da kann man einen Strom für 1 Cent pro Kilowattstunde produzieren. Das machen die, das passiert gerade. Also das ist nicht weg oder Zukunft, sondern es ist heute so richtig ganz, ganz intensiv werden Milliarden und Milliarden und Milliarden investiert in diesen Regionen, um günstigen Strom zu produzieren und aus dem Strom wieder Wasserstoff oder Ammoniak oder was auch immer, das sie draus machen. Und das sind so Fakten, die ich ganz zum Eingangs erkläre, bevor wir über Details reden. Und diese grundlegenden Fakten, die sind in den Köpfen, glaube ich, nicht da.
Jetzt könnten die, oder viele sagen es ja auch, wir müssen jetzt das umstellen. Du hast gesagt, das ist eine Riesenaufgabe, da in den nächsten 20 Jahren wirklich weg von den fossilen Energien zu kommen. Da ist ja auch verständlich, wenn dann Leute sagen, gut, die Aufgabe ist so groß, wir müssen uns fokussieren. Wir machen es jetzt nur noch elektrisch, quasi. Dann haben wir da unseren Weg. Es ist zwar aufwendig, aber zumindest haben wir keine Komplexität drin. Das ist ja eigentlich auch oft das Argument, das kommt elektrisch, ist auch effizienter. Wir fokussieren uns da drauf, dann ist die Welt wieder einfach, so ungefähr.
Genau, das ist richtig, das sagen ganz viele Leute und ich frage sie dann immer wieder, und wie macht er das jetzt? Wie kommt an so einem Tag wie heute oder an so einem Monat wie jetzt im Dezember, wo kriegt ihr eigentlich den Strom her, wenn ihr eure Autos laden wollt oder eure Wärmepumpen betreiben wollt? Wo kommt ihr her? Sagt es mir bitte. Und ich sage denen dann auch immer noch, ihr müsst euch schon bewusst sein, dass ganz Europa inklusive Afrika in der gleichen Zeitzone liegen. So vielleicht 2 Zeitzonen in Summe. Das heißt, wenn es in München dunkel ist, dann ist es auch in Afrika dunkel und es ist in Lissabon dunkel und es ist in Athen dunkel. Das heißt, ihr könnt da Stromleitungen bauen, so viel ihr wollt, es ist überall dunkel. Außer ihr baut die Stromleitung nach Australien. Also das ist einmal die erste Punkt, den ich den Leuten sage, wenn ihr euch nur auf All-Electric-Strategie fokussieren will, und das ist ja auch die politische Agenda von vielen Leuten in Brüssel, dann müsst ihr aber auch sagen, wie es funktioniert. Und ich frage das ganz intensiv immer wieder und habe jetzt in den letzten 5 Jahren keine Antwort drauf bekommen.
Ja, die Frage ist doch da wahrscheinlich, wie viel fehlt denn sozusagen? Wenn man jetzt sich überlegt, ja, ich könnte ja jetzt sagen, ja gut, der Bodensee, der ist groß, der nervt uns sowieso, den legen wir irgendwie trocken und wir pflastern den mit Batterien voll.
Okay.
Würde das dann schon reichen, um uns über die Nacht zu retten, okay, sozusagen?
Ja, da mache ich dann immer folgende Aussage noch dazu, Marc. Wenn man bei uns zum Fenster rausguckt, dann kann man sehen, jetzt ist es dunkel, jetzt ist es hell und wie lange ist es dunkel oder wie oft ist es schlecht Wetter. Das ist aber ein subjektiver Eindruck. Jetzt kann man beim Deutschen Wetterdienst nachfragen, wie oft scheint denn bei uns die Sonne? Mhm. Und da findet man dort, dass die in Deutschland zu etwa 1800 Stunden scheint, die Sonne. Da haben wir einen nennenswerten Sonnenschein. Das heißt, wir haben aber in Summe 8760 Stunden im Jahr. Das heißt, an 7000 Stunden wissen wir nicht, scheint keine Sonne. Also zu 80% der Zeit scheint keine Sonne. Da muss er irgendwo anders herkommen, der Strom. Also ich müsste dann, wenn ich jetzt nur auf Sonnenstrom gucke, dann in diesen 20% so viel Strom speichern, dass er mir für die 80% reicht. Also das wird richtig gigantisch. Also man kann es einfach auch ausrechnen. Ich habe es gerade letzte Woche gemacht, da hat man eine ganz kleine Dunkelflaute von 80 Stunden. Und in diesen 80 Stunden haben wir fast durchgängig 50 Gigawatt an fossilen Strom im Netz gehabt. Kann man ja nachschauen bei Energy Charts. Das heißt, ich habe dann 50 mal 80, habe dann 4000 Gigawattstunden an Strom aus fossilen Energien in dieser einen Woche gehabt. Und das muss ich erstmal in Batterien darstellen können. Das ist unglaublich viel. Und dann vergessen die Leute ja immer gern, und wann kann ich sie denn wieder aufladen? weil wann dann genügend Strom aus einer Sonne kommt sowieso nicht, aber dann aus einem Wind, wenn stürmisch wird oder sowas, habe ich dann überhaupt zu viel, dass ich dann wieder mal schnell 4000 Gigawattstunden nachladen kann. Auch das wird nicht funktionieren. Und was man dann bei den Batterien, also zum großen Glück muss man sagen, hat die deutsche Gesellschaft oder die Weltgesellschaft verstanden, dass man Batterien für die Stromspeicherung brauchen. Das ist so seit 2 Jahren ist es so Konsens und ist inzwischen Goldgräberstimmung. Da kann man richtig viel Geld damit verdienen. Fällt mir mal ein, wenn die Leute sagen, Energiewende kostet viel Geld. Nee, mit der Energiewende kann man unglaublich viel Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Das haben die Leute jetzt verstanden mit den Batterien. Aber was es eben heißt für die Langzeitspeicherung, wenn ich jetzt eben wie in dieser einen Woche 4000 Gigawattstunden an Strom brauche, dann habe ich ja für die Langzeitspeicherung relativ wenig Jahreszyklen und dann wird eben die Speicherung sehr, sehr teuer. Aus der Abschreibung der Batterien kommt es raus. Das muss man sich überlegen. Und was dann noch dazu kommt, die Leute sagen, ja, aber wir bauen ja weiter die Erneuerbaren aus. Das ist richtig, aber wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, dann nützen uns die Erneuerbaren nichts. Plus, wir erhöhen ja ständig den Bedarf an Strom. Also wenn wir dann die Elektroautos alle laden wollen und die Wärmepumpen alle betreiben wollen in dieser dunklen Jahreszeit, dann brauchen wir immer mehr Strom. Und das auch zeitaufgelöst zu betrachten. Also man kann ja eine ganz einfache Rechnung machen, wenn ich sage, ich habe 1 Million Elektrofahrzeuge, also Busse, LKW und andere Fahrzeuge, die jetzt nur in der Nacht laden können und dann lass uns diese 1 Million Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden. Dann brauchen die 20 Gigawatt an Leistung. Also die kommt obendrauf. Auf die jetzigen 60, die wir haben, kommen nochmal 20 obendrauf, nur für 1 Million Autos, die gleichzeitig laden. Und es werden dann viel mehr werden, wenn man es rein elektrisch machen will. Und diese Überlegung, einfach zurück zur Frage von Johannes, lass uns das doch einfach machen und nicht so kompliziert, diese müsste jemand dann machen und mal hinschreiben. Und ich habe es eben dann, weil mich das einfach auch so genervt hat, die Diskussion, habe ich gesagt, jetzt rechne ich es halt mal selber aus. Also einfach so, man kann es ja abschätzen ungefähr, wenn man sagt, wir machen jetzt alle Autos und alle Fahrzeuge elektrisch. Und habe das dann mal gemacht und konnte das jetzt im Frühjahr auf der Internationalen Motorensymposium in Wien präsentieren. Und das war total interessant. Und das steht auch in meinem Buch, in der neuen Ausgabe jetzt drin, habe ich das einfach auch nochmal so eine vereinfachte Rechnung gemacht, um einfach mal abzuschätzen, wie viel Leistung wir im Netz brauchen, wenn wir es alles elektrisch machen. Und da kommen Zahlen raus von den Summe 200 Gigawatt oder mehr als 200 Gigawatt, die wir brauchen. Und wie das funktionieren soll, also ich muss die 200 Gigawatt herstellen. Wir diskutieren ja aktuell über 10 Gigawatt Gaskraftwerke, die wasserstofffähig sein sollen. Und sagen viele, wir brauchen doch keine 10, das ist doch viel zu viel, wir brauchen viel weniger. Und sage, nee, wir brauchen viel, viel mehr. Und das Lustige ist, was eben auch fast niemand kennt, unsere Kollegen vom DIW, die Claudia Kämpfer, hat mal eine schöne Modellrechnung gemacht mit ihrem Team und hat das 100% elektrische System Deutschland modelliert. Und die Zahlen sind veröffentlicht und da kommt raus, dass wir zum Beispiel in Deutschland 100 Gigawatt Wasserstoffturbinen brauchen. Sagt die Frau Kempfert in ihrer Publikation. Also wir brauchen 100 Gigawatt Wasserstoff-Gasturbinen, um diese ganzen Dunkelflauten und sowas auszugleichen in dieser All-Electric-Strategie. Aber sie sagt in der Öffentlichkeit genau das Gegenteil von dem, was sie mal selber erforscht hat. Und das sind einfach so Beispiele jetzt nur, wo offensichtlich niemand drüber nachgedacht hat, was heißt eigentlich die All-Electric-Strategie.
Gibt es da dann, also oder beziehungsweise du sagst, Wasserstoff ist am Ende der günstigste und effizienteste Energiespeichergrad für diese langen Zeiträume, wenn man sagt, man muss jetzt von Sommer auf Winter das übertragen, weil die Dunkelflauten sind wahrscheinlich hauptsächlich im Winter. Im Sommer produziert man viel Strom, wahrscheinlich zu viel Strom. Und da gibt es dann im Prinzip, ist Wasserstoff der Energiespeicher der Wahl.
Genau. Nee, das ist richtig. Der Wasserstoff ist praktisch der große saisonale Speicher, so wie heute Erdgas. Praktisch der große Speicher ist, aus dem man dann wieder Strom macht oder Wärme macht. Genauso kann ich das praktisch, das Erdgasnetz, was ja passiert, was ja eine tolle Geschichte ist in Deutschland, das muss man wirklich echt loben, Deutschland und Europa, dass das Erdgasnetz umgestellt wird auf Wasserstoff. Und diese Rolle, die heute das Erdgas spielt in der Energieversorgung für Strom, aber auch für Wärme, die übernimmt zukünftig der Wasserstoff. Und ohne dem wird es einfach nicht funktionieren. Also es ist einfach ein ganz essentieller Baustein in diesem ganzen System, dass ich den Wasserstoff brauche als speicherbares Medium und eben für die saisonalen Ausgleiche und den Import natürlich, den Import von Energie.
Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja, muss es denn jetzt unbedingt Wasserstoff sein oder tut man sich vielleicht nicht noch leichter, wenn man jetzt zum Beispiel halt eine Methanisierung jetzt anstreben würde, wo man wirklich dann ja nicht mal Pipelines umrüsten müsste, wo man vielleicht die Probleme auch mit Wasserstoffverträglichkeit von irgendwelchen Werkstoffen dann halt vermeiden würde, jetzt gerade im Pipeline-Bereich. Oder wenn ich sagen würde, ja gut, so wie du es am Anfang ja auch erwähnt hast, ja, ist natürlich bequem, wenn man einfach halt flüssige Energiespeicher hat. Aber ich schaue es dann mit Ammoniak aus. Da könnte ich ja halt dann auch einfach, sozusagen übertrieben gesagt, in irgendeinen Kanister füllen und sozusagen in den Keller stellen. Ah, dann habe ich auch einen saisonalen Speicher.
Ja.
Muss es denn unbedingt Wasserstoff sein?
Nee, sag mal, diese Alternativen stehen ja alle da und du hattest den Ammoniak erwähnt. Und das Ammoniakgeschäft, das boomt ja. Also da ist ja unglaublich viel los. Und inzwischen gibt es eben auch Meldungen, dass Ammoniak inzwischen, also der grüne Ammoniak, inzwischen zum gleichen Preis hergestellt werden kann wie der fossile Ammoniak aus Erdgas. Was eine tolle Nachricht ist, dass das plötzlich geht. Und warum funktioniert das beim Ammoniak so gut? Weil alle Technologien, die man für den grünen Ammoniak braucht, also den Haber-Bosch-Prozess und die Wasserstoffelektrolyse, also Wasserelektrolyse und diese ganzen Verfahrensschritte, das ist alles Stand der Technik. Die Anlagen gibt es im industriellen Maßstab, die sind reif, die werden einfach hingestellt und gebaut und produziert. Und Ammoniak-Tankers gibt es und sowas. Also insofern ist es ein schönes Beispiel, dass man sieht, ach, das funktioniert. Und dann ist natürlich aber dann die Frage, ist Ammoniak der ideale Energieträger bei uns, um Deutschland mit Energie zu versorgen? Und das ist, da muss man einfach sagen, das muss man mal noch rauskriegen. Also Ammoniak in der Breite einzusetzen, also jetzt an Tankstellen oder in der breiten Öffentlichkeit, würde ich sagen, ist keine Option, weil es eben extrem toxisch ist, das Ammoniak. Und da es wahrscheinlich nie zugelassen wird, dieser Ammoniak. Also das ist ein Punkt, wo man eben sehr genau hinschauen muss. Aber ich sage nicht, dass man es nicht machen soll und nicht ausprobieren soll. Aber das muss man halt im Kopf haben beim Ammoniak. Wenn ich in die anderen Energieträger gehe, die anderen Wasserstoffderivate, wie es heißt jetzt, ob man sagt Methanol, als Beispiel reingehe, oder Methanisierung, hast du angesprochen, dann ist es auch eine super spannende Option, die man einfach ganz offen ausprobieren und diskutieren sollte. Da ist es so, bei diesen Technologien brauche ich halt die CO2-Quelle. Also um eben Methan oder Methanol oder andere Kohlenwasserstoffe zu machen, brauche ich eben das CO2. Und wo kriege ich das CO2 her? Also heute kommt es eben aus Biomasseanlagen, wo man dann eben zum Beispiel E-Benzin macht. Das wird mal auch ganz spannend, weil es ab nächsten Jahr die Formel 1 mit E-Benzin fährt und da wird es eben, das CO2 kommt aus der Biomasse und eben grüner Wasserstoff. Also das funktioniert. Aber da ist eben dann die Frage, wie groß die Mengen sein werden und wo kommt das CO2 dann in richtig großen Mengen her. Und da kommt dann schon dieses Thema Direct Air Capture ins Spiel. Ich hole es mir aus der Luft. Und da haben wir momentan das Problem, dass die erste Generation an Direct Air Capture Technologien nicht sehr prickelnd waren. Einfach zu teuer, zu aufwendig, zu energieintensiv. Die haben inzwischen einen schlechten Ruf. Gleichzeitig gibt es inzwischen unglaublich viele Start-up-Unternehmen mit der zweiten Generation von Direct Air Capture. Und das sind total spannende Technologien dabei, die sehr effizient das CO2 rausholen und dann weiterverarbeiten zu Methanol als Energieträger. Und da könnte man nicht auch Methan machen, wenn das irgendwie reinpasst ins komplette Energiesystem. Warum nicht auch Methan? Mit der kleinen Einschränkung, dass Methan halt einfach auch einen extremen Treibhausgaseffekt hat. Diese ganzen Technologien, über die wir gerade reden, das sind alles total spannende Optionen, die man einfach nicht ausschließen sollte.
Das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, um dann zu dem Artikel von dem Michael Liebreich überzugehen. Allerdings müssen wir sagen, die Zeit von dieser ersten Episode ist schon wieder vorbei. Wir werden das aber jetzt in der nächsten Woche fortsetzen. Genau. Und dann da nochmal tiefer reinsteigen, gerade in diesem Hinblick, welche Rolle spielt Gas in der Zukunft. Da freuen wir uns schon sehr, sehr, dass wir das Gespräch dann fortsetzen können mit dir. Aber erstmal natürlich einen herzlichen Dank, dass du hier deine Einblicke mit uns geteilt hast.
Ja, gerne.
Genau. Wir verlinken natürlich auch wieder die Informationen, die du jetzt gerade auch ja geteilt hast. Vielleicht können wir auch diese Vortragsfolien von dir mit in die Shownotes mit reinnehmen, wenn das okay für dich ist.
Ja, oder gerne.
Zumindest können wir, ja, super. Können wir da linken drauf. Wir verlinken natürlich auch dein neues Buch. Auch zum neuen Buch sprechen wir in der nächsten Woche noch weiter und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören an der Hydrogen Bar. Wenn ihr Fragen an Werner habt in der Zwischenzeit, dann scheut bitte nicht, unsere E-Mail-Adresse zu nutzen, kontakt@hydrogenbar.de. Wir leiten selbstverständlich die Nachrichten dann weiter. Oder wenn noch E-Mails zu kompliziert sind oder sonst irgendwas, dann schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Da findet ihr ein Kontaktformular, das ihr ausfüllen könnt, um ebenfalls mit uns in Kontakt zu treten. Und auch darüber erreicht ihr dann, wenn die Nachricht an Werner gehen soll, den Werner. Und ansonsten wünschen wir euch wie immer eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Und so wie es Johannes schon gesagt hat, es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Woche. Wir setzen das Gespräch mit Werner fort. Eine schöne Zeit bis dahin.
Alles Gute.
Ciao.